Ausschuss Nummer 64. Rainer Füllmich im Interview auf Mittel-TV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Mittel-TV einfach anders. Vorhin mit Katrin und jetzt mit Rainer Schlag auf Schlag. Heute Abend, Sonntagabend, es hat sich jetzt eingebürgert, 20 Uhr, Corona-Ausschuss, Zusammenfassung, Sitzung Nummer 64. Medienkritik war gestern. Das kommt mir so bekannt vor. Aber ja, ich bin gespannt, was er zu berichten hat. Es wird sicher spannend. Aber ihr wisst, mit dem African Internet kann sein, dass es ab und zu mal einen kurzen Unterbruch gibt. Wir werden das dann im schlimmsten Fall zusammenschneiden. 30 bis 60 Sekunden gibt es ab und zu mal hier so irgendwie ein African Break. Aber das schaffen wir. Rainer ist auch informiert, ist jetzt schon hart gesotten, er weiß Bescheid. Und alles gut. Ich schaue mal, Chat funktioniert. Hallo zusammen. Teilt das Video, teilt den Stream. Es ist wichtig, dass es möglichst viele sehen. Wir werden es natürlich auch wieder auf Telegram stellen als MP3 und als Video. Und ja, die Zusammenfassung ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil des Wochenprogramms geworden. Bild und Ton einwandfrei. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir legen gleich los. Übrigens, ich habe ein neues Foto von Rainer. Ich finde ihn viel sympathisch auf diesem Foto. Viel fröhlicher, frischer, weil einige Leute haben gesagt, er würde so müde aussehen auf dem Foto. Und jetzt haben wir das natürlich gewechselt. Also, lieber Rainer, herzlich willkommen.
Hallo Roger. Ja, müde bin ich natürlich gelegentlich mal. Aber das ist normal.
Das ist klar. Mit deinem Einsatz darf man auch müde sein. Aber es muss ja nicht sein, dass du auf dem Titelbild schon müde wirkst. Das muss ja nicht sein. Ja, ich hoffe, du hattest eine, wie soll ich sagen, gute Woche. Es ist ja momentan sehr, sehr viel zu tun. Freitag hatte ich wieder eine Riesensache. Ich habe mal was gehört, Stichwort Holzeisen sei sensationell gewesen. Ich glaube, da gibt es einiges zu berichten. Wir können das ja fast nicht mehr toppen. Das ist ja jedes Mal super spannend und bin natürlich froh, dass wir hier im Eiltempo, was wart ihr wieder ein paar Stunden unterwegs, das zusammenfassen können. Rainer, wie sieht's aus? Was kannst du uns sagen?
Also, das stimmt. Wir hatten einmal, ich finde den super interessant, diesen Professor Michael Mayen, ein Medienforscher von der Universität München mit einer interessanten Biografie. Dann haben wir drei Menschen aus Australien gehabt, weil auch da tut sich was. Und da kann ich nur sagen, manchmal braucht man nicht den brillantesten Juristen aller Zeiten, sondern manchmal braucht man einfach nur jemanden, der die Fahne in die Hand nimmt und losprescht. Und das hat Toni Nikolic getan. Aber sehr, 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 sehr spannend war in der Tat das, was Renate Holzeisen uns erzählt hat, die da aus einem Kurzurlaub heraus agiert hat. Das stimmt schon. Ja. Aber angefangen haben wir mit Professor Michael Mayen. Das Besondere an dieser Personalie ist, dass er eigentlich er ist in der DDR, damals noch in der DDR aufgewachsen und auf der Insel Rügen. Und da sagte er selber, da gab es praktisch keine Westinformation. Da war man abgeschnitten auch vom Westfernsehen, was in anderen Teilen des Landes ja zu empfangen war. Er wollte eigentlich Propagandist für die SED werden, hat er gesagt. bis dann diese Blase, in der er gelebt hat, er sagt, auf Rügen haben wir eben nichts mitgekriegt, bis dann diese Blase geplatzt ist. Dann hat er erst das erste Mal gesehen, was wirklich los ist. Er hat aber auch gesagt, und das ist für viele Westdeutsche, aber auch andere, die eben die DDR immer nur aus vom Hörensagen kennen, sicherlich sehr überraschend gewesen, dass es zumindest in der zweiten Hälfte der 80er, das hat er betont, in der zweiten Hälfte der 80er gab es durchaus klare Debatten, die weit, weit, weit über das hinausgehen, was bei uns heute möglich ist, weil heute wird man ja schon für alles Mögliche als rechts, rechts, Nazi, Nazi. Oder eben auch, ich habe hier inzwischen Zuschriften bekommen von Leuten, die irgendwo eine Meinung geäußert haben. Zong, 1.500 Euro Geldbuße. Also heute leben wir in einer staatlichen Zensurdiktatur, kann man sagen. Da kommen wir gleich noch drauf. Damals gab es klare Debatten. Kritisches Denken war angesagt, zumindest auf der Hochschule, auf der er Journalismus gelernt hat. Gut sagt er, die Fallhöhe war zu dem Zeitpunkt, also in der zweiten Hälfte der 80er, nicht mehr so groß, weil da gab es ja schon Glasnost. Ne? Wir erinnern uns dunkel, da sind drei, ich meine drei, wie hießen die, Generalsekretäre der UdSSR in kurzer Folge gestorben und der dritte, oder sind aufeinander gefolgt und der dritte war dann Gorbatschow, der plötzlich gesagt hat, Glasnost. Also offen, alles muss durchsichtig und offen werden. Und dann hat er sich, sagt er, natürlich gut verteidigen können, wenn die da in ihrer Hochschule, in Leipzig war das, glaube ich, sich auch kritisch, sehr, sehr kritisch über das Regime geäußert haben. Hat er gesagt, wieso? Ich bin doch in guter Gesellschaft. Gorbatschows, der große Bruder, sagt es doch auch. Ja, also er sagt, das war alles möglich. Allerdings sagt er auch ganz deutlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich da gerade was gedreht hat und in der zweiten Hälfte der 80er, wir wissen, am Ende der 80er brach dann ja auch die Mauer zusammen, so wie das Volk das eben wollte. Wir sind das Volk und so wie das auch hier, davon gehe ich jedenfalls ganz stark aus, wieder passieren wird. Ja, er sagt, ich bin da auf Rügen gewesen und da war so ein, da hatten wir den Schulrektor, der wollte eigentlich alle von uns zu Lehrern oder Soldaten machen, das wollte aber keiner. Und er schon mal gar nicht. Und deswegen ist er eben Journalist geworden. Er war auch eine Weile richtiger freier Journalist, bevor er dann in die Wissenschaft gegangen ist. Ich finde das immer spannend, was er zu erzählen hat. Er ist super eloquent. Und er hat eben auch immer wieder Dinge zu sagen, die man im Mainstream schon mal überhaupt nicht mehr hört, die aber auch ein ganz neues Bild auf das, was da zumindest in der Endphase der DDR möglich war, bringt. Ich war deshalb wieder auf ihn aufmerksam geworden. Wir hatten ihn schon vor Monaten mal gehört, weil er ein sehr, sehr interessantes Interview dem Markus Langemann von Club der klaren Worte gegeben hat. Und in diesem Interview, im Rahmen dieses Interviews, wurde auch ein Originalton des Bild-Chefredakteurs Julian Reichert gebracht. Das wissen wir ja alle. Wir wissen nicht genau, welche Position hat die Bild hier eigentlich. Wir wissen, dass sie jedenfalls nicht mehr dem Springer Verlag gehört, sondern einer Investmentbankergruppe KKR in den USA. Trotzdem, wir wissen nicht, was für eine Position, welche Rolle spielt sie hier. Julian Reichert jedenfalls hat eine sehr klare Position gegen die Maßnahmen vertreten, mit sehr deutlichen Worten. Und da haben wir Herrn Mayen gefragt, genau dasselbe hatte ihn vorher auch Markus Langemann gefragt, kaufen Sie dem das ab? Und dann sagte er, bei Langemann wie auch bei uns, ich bin in vielen politischen Dingen völlig anderer Meinung, eigentlich in allen Dingen völlig anderer Meinung als Julian Reichelt, aber das kaufe ich ihm ab. Der ist wirklich besorgt, der ist wirklich wütend und auch ich würde sagen, und ich sage das aus meiner Erfahrung als Anwalt heraus, als jemand, der eben ganz, ganz viele Zeugen gehört hat, das ist so gut gespielt, das müsste ein super Schauspieler sein. Ich kaufe ihm das auch ab. Also die Bild-Zeitung bringt immer wieder positive Aufmacher, auch zum Beispiel über alles dicht machen. Ist ja überall kritisiert worden, aber bei der Bild-Zeitung nicht. Ich glaube, der Regisseur Dietrich Brüggemann hat da auch einen Spot unterbringen können. Aber er sagt, das liegt daran, dass die Bild-Zeitung ein anderes Publikum erreicht als die Leitmedien. Die Leitmedien sind fokussiert auf das sogenannte Bildungsbürgertum. Sehr, sehr häufig sind das Menschen, die staatliches Geld empfangen und insofern auch, naja, dem Staat nicht so wirklich kritisch gegenüberstehen. Also Beamte, Universitätsmitarbeiter und so weiter. Und die Bild-Zeitung würde sich an ein ganz anderes Publikum wenden. Sportbegeisterte Leute, Fußball wollen die vielfach sehen, überwiegend männlich. Und die Bild-Zeitung muss sich jeden Tag neu verkaufen. Wenn die Bild-Zeitung sich jeden Tag neu verkaufen muss und dann so kritisch ist, dann ist sie das deshalb, weil sie sieht, dass sie nichts verkauft, wenn sie nicht kritisch ist. Das ist aber nicht der Beweggrund von Julian Reichelt. Das hat Herr Mayen da und hier gesagt, also bei Herrn Langemann und bei uns gesagt, sondern das kauft er ihm ernsthaft ab. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Wenn ich als Zeitungsverkäufer, als Zeitungsmacher sehen kann, wenn ich hier auf Regierungslinie bin, so wie Süddeutsche, Zeit und alle anderen, dann verkaufe ich ihnen nichts mehr. Ne? Diese Zeitung wird ja draußen am Stand sozusagen verkauft. Dann heißt das im Umkehrschluss, dass das, was die Bild-Zeitung wahrnimmt, ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung ist. Das Bildungsbürgertum ist nicht der Teil der Bevölkerung, der hier von Relevanz ist. Das habe ich jedenfalls daraus genommen. Denn dieser Teil ist der, der staatlich, überwiegend staatlich alimentiert ist. So jedenfalls hat es Herr Mayen gesehen und ich glaube, dass der weiß, wovon er spricht.
Also die Leitmedien. Kann man das so, würde ich das so interpretieren, dass die meisten Medien ein bisschen Fähnchen im Wind sind, da wo die meisten Menschen so ein bisschen tendieren, so ist dann auch schlussendlich die Meinung, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das bei der Bild-Zeitung in gewisser Weise so ist, weil die müssen ihre Sachen am Kiosk verkaufen, also draußen verkaufen. Das läuft nicht mit Abonnements oder so. Das heißt, die müssen auf die Stimmung in der Bevölkerung reagieren. Während die anderen, die sogenannten Leitmedien oder Mainstream-Medien, das nicht müssen. Und auch aus einem anderen Grund. Also erstens haben sie häufig Abonnements. Ich habe meine alle gekündigt, wie gesagt, weil ich keine Lust habe, mir irgendwelchen dummen Kram da erzählen zu lassen. Aber er sagt, das sind die Gewinner der Krise. Mhm. Und zwar vor folgendem Hintergrund. Ende 2019 mussten die Leitmedien sich an allen Fronten verteidigen, waren schwer unter Druck geraten. Mhm. Also zu Leitmedien gehören ja auch Funk und Fernsehen. Ein großer Teil der Jugendlichen, auch wenn er überwiegend auf Regierungslinie ist, hat schon längst Adieu gesagt, guckt sich jedenfalls nicht mehr ARD und ZDF an. Die gucken sich irgendwelchen anderen Kram in beispielsweise bei Amazon oder bei Netflix oder sonst wie an, suchen sich jedenfalls ihre Sachen gezielt heraus. Oder wenn sie, weil auch das ist ja nicht gerade der Weisheit letzter Schluss, wenn sie tatsächlich kritisch sind, dann finden sie die Informationen, wenn sie sie suchen, jedenfalls nicht mehr da, sondern irgendwo im Internet. Also die kämpften tatsächlich ums Überleben. Das war Ende 2019. Sie haben an allen Fronten verloren, einen Verlust der Basis insbesondere gehabt. Warum? Weil sie ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem hatten. Es gab eine Beschwerdeflut gegen die Berichterstattung der Mainstream-Medien, insbesondere im Osten, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn da wurden Sachen geframed, wie zum Beispiel Pegida und so weiter. Kann man sich drüber streiten, aber da wurde mit Macht in eine Richtung berichtet. Und das hat der Osten sich nicht bieten lassen. Es gab also ein gigantisches Glaubwürdigkeitsproblem. Die Leitmedien mussten dann in der Corona-Krise staatlich alimentiert werden. Die waren eigentlich also faktisch tot. Faktisch tot. Und dann wurden sie alimentiert. Sie haben, er hat das zunächst am Anzeigenmarkt festgemacht, in 2020, da gab es einen Rückgang der Anzeigen um 350 Millionen Euro. Ein Rückgang der Anzeigen um 350 Millionen Euro. Und das, obwohl ja der Staat mit seinen Propagandaaufträgen, ich meine 220 Millionen Euro in die Leitmedien gepumpt hat, sodass wir es jetzt faktisch mit Staatsmedien zu tun haben. Aber dennoch waren die ganz, ganz stark unter Druck. Nur letzten Endes die staatlichen Hilfen lassen die überhaupt noch leben. Also wenn die weg wären, dann würden wir wahrscheinlich erstens weniger Leitmedien sehen und zweitens ganz andere. Denn wir sind ja auf dem Weg in eine ganz andere Informationsgesellschaft.
Deshalb mussten sie auch die GEZ erhöhen, weil sie zu wenig Kohle haben.
Guter Punkt. Wollte ich gerade sagen, ohne GEZ gäbe es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr. Und ehrlich gesagt, ich fände es gar nicht schade, wenn es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr gäbe. Denn das letzte Mal, dass er funktioniert hat, war vermutlich, als es noch Hans-Joachim Friedrichs gab, wenn ich jetzt so rückblickend sehe, was da sonst noch an falscher Information, bei Corona gibt es ja praktisch nur und ausschließlich falsche Informationen, aber was da sonst noch an falscher Information gelaufen ist. Also in dem Moment, wo der Stecker gezogen wird und diese Gehhilfen den Leitmedien genommen werden, sind die tot. Und dann sind Leute wie du und Langemann und viele andere, das sind dann die großen Gewinner. Der Markt kann eben tatsächlich noch was bewegen. Ja, das ist richtig, dass es gerade diese Entscheidung gegeben hat, wonach, ich weiß nicht, 38 oder 85 Cent, ich weiß es nicht mehr, mehr an GEZ, also an Rundfunkgebühren erhöht werden dürfen mit einer merkwürdigen Entscheidung des Verfassungsgerichts, wonach nur die Leitmedien ja die korrekte Information garantieren können. Naja, das Verfassungsgericht ist eben auch auf Regierungslinie, ne, ist völlig klar. Ja, es handelt sich hier ta tatsächlich, also faktisch haben wir es hier mit gelenkten Staatsmedien zu tun. Der Staat hat sogar eine eigene Zensurbehörde geschaffen über die Landesmedienanstalten. Du hast es wahrscheinlich mitgekriegt. Hier wurden Mahnschreiben, Abmahnschreiben an Ken Jebsen und Co. geschickt. Aber die Leitmedien können den allergrößten Blödsinn aller Zeiten berichten. Da passiert gar nichts. Also diese staatlich gelenkten Medien werden gleichzeitig durch eine staatliche Zensurbehörde auch noch geschützt. Während ansonsten beispielsweise diese WikiLeaks-Geschichte mit Julian Assange überhaupt gar keine Erwähnung mehr finden, obwohl da geht es ja nun wirklich um Meinungsfreiheit. Da geht es um ganz, ganz wichtige Leaks, die einiges über den Irakkrieg in Anführungsstrichen offengelegt haben. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Andererseits sagt er, ist alles sehr folgerichtig, was hier passiert, denn schon Lenin hat in seiner Revolutionstheorie gesagt, die großen Redaktionen musst du besetzen, wenn du gewinnen willst. Und genau das passiert jetzt. Der Staat hat die großen Redaktionen besetzt. Die Berufsideologie, die wir formal jedenfalls haben, unabhängige Medien, die haben wir auch nur deshalb, weil es wurzelt im Kapitalismus, glaubt man gar nicht, aber ist so, ist nach dem Kriege hier bei uns in Deutschland eingeführt worden durch die Amerikaner. Natürlich müssen wir unabhängigen Journalismus haben, das ist ja ganz klar. Aber das, was wir jetzt haben, ist jedenfalls kein unabhängiger Journalismus. Wie gesagt, Hans-Joachim Friedrichs war vielleicht noch einer der letzten. Aber was man stattdessen, wenn man schon diesen unabhängigen Journalismus sowieso nur noch als Utopie bezeichnen kann, was man stattdessen haben sollte, ist Transparenz. Man sollte also wissen, dieses Blatt spricht eher den Rechten an, dieses Blatt spricht eher den Linken an, das hier eher die Leute, die einen besonderen Freiheitsbezug haben und so weiter. Das weiß man ja auch oder wusste man jedenfalls auch,
Früher.
wenn man sich was beispielsweise die übrig gebliebenen DDR-Blätter in Anführungsstrichen angeguckt hat oder wenn man sich besonders konservative Blätter in München, den Münchner Merkur oder so angeguckt hat. Aber so eine Art von Transparenz, die wäre gut, dann wüsste man wenigstens, wer da wessen Meinung vertritt und vor allem warum. Wer bezahlt dafür? Ne? Ja.
War das
Das ist, er nennt das, ja.
Mit der Mediensensur, da habe ich auch eine tolle Geschichte. Ich habe es ja immer wieder gesagt, ich bin offen für den Diskurs. Da hat sich jemand gemeldet. Sie hat sich dann auch vorgestellt. Wir hatten einen Zoom, Andrea von Antifa. Und das war jetzt spannend. Im Nachhinein hat Twitch dieses Interview wurde dann wegen Volksverhetzung in Deutschland gesperrt. Und
Ja, das sagt ja alles. Das sagt ja
ausgerechnet
alles.
dieses Interview mit ihr und es ist irgendwie so ironisch, dass ausgerechnet mit ihr, wo ja sie ja, sag jetzt mal, eher regierungstreu ist, soll jeder seine Meinung haben, das ist okay. Genau das Interview wird wegen Volksverhetzung gesperrt. Das ist
Ja, das ist eine Sache, die, glaube ich, nicht mehr lange gut gehen wird für die Gegenseite. Der Kollege Steinhöfel ist ja ein großartiger Äußerungs- und Medienrechtler. Er hat da gerade einen sehr schönen Sieg gegen Facebook wegen so einer Löschung erzielt. Wir hoffen, dass wir ihn dazu mal hören können. Was Herr Mayen noch betont hat, ist, dass diese Anzeigen, über die wir eben geredet haben, das ist ja nur der direkte Weg, über den der Staat Einfluss nimmt. Es gibt auch noch einen indirekten Weg, zum Beispiel über verflochtene Unternehmen. Die Lufthansa ist zum Beispiel ein Staatsunternehmen. Da wird man, indem man einfach umsonst in Anführungsstrichen Zeitungen den Passagieren gibt, da wird man auch Einfluss nehmen. Eine andere Möglichkeit, die man sich denken kann, aber die schon interessant war, das mal ausgesprochen zu hören, ist, wenn die Landesfürsten, die ja jetzt keine mehr sind, sondern es sind ja alles Vasallen von Frau Merkel, wenn die Landesfürsten vor irgendeiner Sitzung exklusiv Sachen raushauen wollten, dann stechen sie die durch, geben sie irgendwelchen besonderen Journalisten oder aus deren Sicht besonders vertrauenswürdigen Journalisten, die bringen dann diese Sachen schon vorher. Das geht so weit, dass solche Sachen vor einer Sitzung einem Journalisten gegeben werden, damit er sofort darüber berichtet und das dann während der Sitzung auf den Displays der teilnehmenden anderen Landesfürsten auftaucht. Also eine unfassbare Form von plumpester und dreistester Manipulation.
krass.
Ja, Was da auch passiert ist, das nannte er, wir haben hier das Phänomen des Influence of Presumed Influence. Also man glaubt, dass jemand Einfluss hat und daraus wird dann tatsächlich der Schluss gezogen, wenn ich glaube, dass der Einfluss hat, dann hat er ja wohl auch Einfluss. Also schwer zu erklären, da gibt es den berühmten Abilene-Fall. Vielleicht wird es daran klarer. Man vertraut auf etwas, was in Wahrheit völlig anders ist. Das war eine Familie in Texas, Abilene ist in Texas, die an einem langweiligen Sonntag irgendwo auf ihrer Veranda rumsaßen und dann hat der Vater, der Patriarch sozusagen, gesagt, nee, lass uns doch mal zum Essen fahren nach Abilene, das könnte doch mal eine nette Abwechslung sein. Und alle sagen, ja, tolle Idee, so machen wir es, so machen wir es. Dann fahren die da 1,5 Stunden über staubige Straßen nach Abilene, gehen da was essen, das ist so richtig schlecht, und fahren dann 1,5 Stunden über staubige Straßen wieder zurück. Und dann sagt die Oma, oh Mann, das hätten wir uns ja eigentlich sparen können. Und dann sagt der Vater, Mensch, ich habe gedacht, das fandet ihr alle gut. Und dann sagt einer nach dem anderen, ich habe das nur gemacht, weil ich dachte, ihr findet das gut. Das ist dieser berühmte Abilene-Effekt. Und das ist auch das, was unter Influence of Presumed Influence zu verstehen ist. Besser man spricht die Dinge mal aus, anstatt nur irgendwas anzunehmen oder zu glauben. Ja, dieses Durchstecken von Insider-Informationen, Justus hat darauf hingewiesen, sowas ist an der Börse zum Beispiel strafbar, aber der Staat soll das dürfen. Tja, ist schon sehr zweifelhaft. Wolfgang hat sich dann eingeschaltet, auch mal auf den Europarat, wo er ja mal maßgeblich beteiligt war, Bezug genommen und hat gesagt, dass wenn es nach den Regeln des Europarates geht, für Medienfreiheit, für Journalismus, dann würde Deutschland heute im jetzigen Zustand nicht mehr in die EU aufgenommen werden, weil bei uns faktisch der Journalismus tot ist. Ja. Also Herr Mayen hat da noch ein paar andere Beispiele genannt. Es ist immer interessant, sich mit ihm zu unterhalten, weil solche Hintergründe auch, also zum Beispiel, dass da die Nummer so hart läuft, dass da meinetwegen ein Landesfürst, wir wollen mal keinen Namen nennen, seinem vertrauten Journalisten sagt, pass mal auf, ich bin da gleich in der Sitzung, aber hier, wenn du das schon mal berichten kannst, dann ploppt das bei denen auf dem Display auf und dann kriege ich meine Ideen leichter durch. Also das ist schon ziemlich dreist.
Krass.
Dann haben wir übergewechselt zu den Australiern, wo ja bisher nicht so viel gelaufen ist und wo man eigentlich nur Horrorstories hört. Und wir haben da den Kollegen Tony Nikolic gehabt, der eigentlich Strafrechtler ist, eigentlich aber auch gleichzeitig sich um, also Lawyer und Criminologist, gleichzeitig sich ganz besonders um Menschenrechte, Human Rights Gedanken macht und natürlich jetzt in diesem Corona-Zusammenhang um den Informed Consent und die PCR-Tests. Er sagt, auch bei uns findet natürlich die Schlacht der Narrative statt. Auch bei uns sind die Mainstream-Medien offensichtlich gekauft. Beispiel in Sydney gab es letztes Wochenende oder so eine Demonstration. Da meldeten die Mainstream-Medien 3.500 Teilnehmer. Und er sagt, ganz niedrig geschätzt waren das mindestens 35.000 bis 45.000. In Brisbane und in Victoria überall genau die gleiche Sache. Da gehen die Leute jetzt richtig auf die Straße, weil sie sehen, es geht um Leben und Tod. Die lassen sich nicht mehr erzählen, es geht hier um Gesundheit. Die Menschen wachen also auch da auf und haben insbesondere gemerkt, dass die sogenannten Impfstoffe weder irgendeine Wirksamkeit haben, noch sicher sind, sondern im Gegenteil hochgefährlich sind. Und das angesichts, das hat sich ja auch rumgesprochen, einer Überlebensrate bei Covid oder was auch immer das für ein Virus ist, von 99,72%. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Die Australier haben es verstanden, sodass das Virus diese, egal was es ist, diese hohe Gefahr, die man eigentlich für eine Pandemie verlangen muss, auch aus Sicht der Australier gar nicht haben kann. PCR-Test versteht man auch inzwischen, dass der nichts bringt, schon gar nicht so, wie der eingestellt ist. Er sagt immer noch irgendwo zwischen 35 und 45 Cycles of Amplification, also weit jenseits dessen, wo man mit mindestens 97% False Positives rechnen muss. Wenn dann pro Woche, wenn immer die wöchentlichen Todesfälle mitgeteilt, nach Impfung, ja, ist schön, schön.
Das ist Australien.
Ja da läuft was. Ne? Und das läuft überall. So läuft es überall. Es wird aber von den gekauften Mainstream-Medien eben unterdrückt. Ja, also er spricht, er sagt ja, letzte Woche zum Beispiel ist berichtet worden von 399 Toten nach Impfung. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Und er sagt, da muss man, genauso wie überall sonst, muss man immer bedenken, das ist grossly underestimated, also weit unterschätzt. Es dürfte in Wahrheit, wenn das so stimmt mit diesem 1% in normalen Zeiten, dann reden wir über ein Vielfaches. Er
Man redet
kriegt
ja zwischen
inzwischen.
1 bis 5% und der Rest ist Dunkelziffer, oder?
Ja, es dürfte wesentlich höher sein. Inzwischen kommen die Zahlen aus den USA, die sagen, inzwischen da haben wir wohl eher mit 1 Million Toten nach Impfung seit Beginn der Impfung zu rechnen. Ne? Nach
Krass.
Impfung. Ist nicht in jedem Fall Kausalität, aber das sind die Dinge, die nach Impfung passieren. Er kriegt, sagt Tony Nikolic, eine Menge Unterstützung aus der Industrie, aus allen Teilen der Industrie, von den Anwälten, von den Ärzten, von den Piloten, von den Paramedics. Das ist so eine Zwischenstufe zwischen Krankenpflegern und Ärzten. Jetzt hat sich eine Gruppe von Müttern gebildet, die, das war ein Tag vor unserem Zoom, die gegen Mandatory Testing unterwegs sind, damit die Kinder nicht weiter gefoltert werden und geschädigt werden. Ja, und ja, und die Zensur geht so weit, dass inzwischen den Ärzten von ihren jeweiligen Aufsichtsbehörden gesagt wird, ihr dürft bei den Impfungen den Patienten nur was über die Benefits, über die Vorteile sagen, nichts über die Risiken. Also Aufforderung zur Körperverletzung. Denn wir erinnern uns, wenn ich nicht richtig informiere, kann der Patient nicht richtig einwilligen. Wenn hier also schon dafür gesorgt wird, dass er nicht richtig informiert wird, dann ist das eine Aufforderung zur Körperverletzung, denn eine nicht wirksame Einwilligung führt dazu, dass der medizinische Eingriff eine Körperverletzung ist.
Da
Ja.
habe ich auch einen Fall in Deutschland, das werde ich jetzt aber noch nachgehen, dass ich da was beweisen kann. Ist so, dass jemand verstorben ist, relativ kurz nach der Impfung, und dann haben die Angehörigen eine Obduktion veranlasst. Resultat ist nicht gestattet.
Das wird auch in Zukunft nicht mehr möglich sein, sondern da gibt es inzwischen doch einige Pathologen, die im Hintergrund bereit sind, die Untersuchungen durchzuführen. Ob sie nun verboten werden oder nicht, das spielt keine Rolle. Das ist natürlich alles gesetz- und verfassungswidrig, solche Verbote. Ich meine, wir leben in einer, das ist ein Spiel ohne Regeln. Ne? Es gibt hier zwar Regeln, die dienen aber nur noch dazu, uns zu disziplinieren und uns unter Kontrolle zu behalten, denn die andere Seite hält sich ja an gar keine Regeln mehr. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten.
Ja,
Wir
und
hatten dann
das
einen.
kommt noch dazu, diesen Brief, und da versuche ich ranzukommen, das ist natürlich schwierig, weil die Leute Angst haben. Also da gibt's einen Brief, die sie unter Druck gesetzt werden, falls sie irgendwas sagen über diesen Tod, könnte das Folgen haben, bis zu 50.000 Euro Strafgeld.
Das brauche ich schriftlich. Also wenn du das hast, das bringen wir sofort bei uns im Ausschuss. Sehr,
Also das
sehr, sehr, sehr,
müsste
sehr
ich.
erschreckend.
Ich habe jetzt 2 Fälle versucht, mein Kontakt versucht, jetzt beide zu organisieren. Die haben einfach extrem Angst, dass sie da irgendwas falsch machen. Aber natürlich, wenn ich das habe, werde ich dir das sofort zukommen.
Sehr gut. Wir haben dann zwei Professoren gehabt. Einmal Rocco Loiacono heißt der. Der spezialisiert eigentlich auf Grundstücksrecht und Legal Research, also fortgeschrittene wissenschaftliche Forschung. Aber jetzt im Zusammenhang mit Corona ist er spezialisiert auf die Vaccine Passports und die Impfpässe und die liberale Demokratie, sagt er. Das hat ihn jetzt voll in Beschlag genommen. Er sagt, es ist eine Affenschande, dass gerade seine Berufsgruppe, also die Juristen, nicht vernünftig sich äußern. Allerspätestens nachdem, berichtet er von einem Fall, der, glaube ich, weltweit bekannt geworden ist, nachdem eine ziemlich hochschwangere Frau verhaftet wurde, weil sie irgendwo was gepostet hatte, ihre Meinung geäußert hatte. Die war auf dem Weg zu einem Ultrasound-Check. Wurde verhaftet, ich weiß, das Video hast du bestimmt gesehen, wurde verhaftet in übelster Weise. Ihr Mann hat noch versucht zu schützen, aber sie wurde einfach wegen einer solchen Äußerung verhaftet. Und da sagt er, allerspätestens danach hätte die Legal Profession aufstehen müssen, da hätte was passieren müssen. Aber Tatsache ist, dass so nach seiner Einschätzung das halbe Land unter virtuellem Hausarrest sich befindet. Aber die Menschen reagieren. Sie werden jetzt wütend und aus gutem Grund, sagt er. Er selber wohnt in Perth. Das ist eine der isoliertesten Städte der Welt. Da ist auf der einen Seite eine gigantische Wüste, da musste er erstmal durchkommen. Also sagt er, wenn hier schon keine Informationen ankommen, außer der Mainstream-Information, dann mache ich das eben, dann kläre ich die Leute eben auf. Er sieht jetzt hinter die Fassade und sagt denen, da könnte noch was ganz anderes los sein als das, was man euch versucht zu erklären. Dieser Impfpass verletzt das Recht auf Informed Consent, dass hier keine Risiken vorhanden seien. Das sei natürlich eine glatte Lüge. Also die Gefahr dieses Virus, das sieht man inzwischen an allen Ecken und Enden, überall auf der Welt, an den Nebenwirkungen, die ihnen garantiert aus der Hand geglitten sind, auch wenn es wahr sein könnte. Das ist jetzt eine andere Meldung, nicht von ihm, dass vielleicht 50% sämtlicher Impfungen in Wahrheit mit Saline Solution, also mit Kochsalz, durchgeführt wurden. Weil möglicherweise diejenigen, die Impfstoffhersteller, die diese völlig irren Verträge geschlossen haben, weil möglicherweise diese Impfstoffhersteller eine Kontrollgruppe haben wollten. Könnte alles sein. Trotzdem sind die Risiken, die Nebenfolgen enorm. Das lässt sich nicht mehr verbergen. Man erkennt, dass die Politik hier offenbar lügt. Er sagt, es gibt einen Spruch in Australien, woran erkennst du, dass ein Politiker lügt, wenn er seinen Mund bewegt? Den kannte ich auch aus den USA. Es sei trotzdem merkwürdig, dass, obwohl die Australier nicht das angepassteste Volk der Welt sind, dass so viele blind mitgemacht haben bis hierhin und dass sich bis hierhin, jedenfalls, es ändert sich ja jetzt gerade, so wenig gewehrt haben. Die Tradition, auf die Australier stolz sind, ist diese liberale Demokratie und der Rechtsstaat, Liberal Democracy und Rule of Law. Da sagt er, das, was wir jetzt sehen, hat damit nichts mehr zu tun. Das, was wir jetzt sehen, ist das, was man über den Ostblockstaaten nachgesagt hat. Und das ist alles ein Resultat dieser mit Gewalt geschürten Panik. Ja, inzwischen wird an einigen Stellen auch das Militär auf die Straße geholt. Die sollen doch angeblich die Menschen nach außen beschützen, aber nicht nach innen auf sie losgehen. Für die innere Ordnung ist die Polizei eigentlich zuständig. Das hat es nur einmal vorher gegeben, sagt er, in den 40er Jahren. Da gab es mal einen Coal Miner Strike. Und das war damals eine sozialistische Regierung, die das veranlasst hat. Heute haben wir es mit einer Mitte-Rechts-Regierung zu tun, die solche Sachen offenbar in Bewegung setzt. Das schadet dieser Partei sehr, denn die Menschen treten serienweise aus, sagen, das ist nicht mehr meine Partei, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Das Komische ist, und das gibt natürlich auch zu denken, dass die ganzen Geimpften trotzdem im Lockdown leben. Es ist genau wie bei uns. Du fragst dich, wieso merken die eigentlich gar nichts, dass die Impfung ihnen nichts nützt? Masken tragen, Lockdown, es bleibt beim Alten. Inzwischen ich glaube, das ist einer der Provinzfürsten da oder der ich weiß gar nicht, wie die heißen, Premiers oder so. Bis hierhin haben die gesagt, wenn 70 bis 80% geimpft sind, dann können wir die Sache mit dem Lockdown endlich mal beenden. Jetzt heißt es nein. Der Lockdown wird fortgesetzt, egal wie viele geimpft sind. Also exakt die gleiche Entwicklung, die wir hier in Deutschland haben. Du kannst jetzt ohne irgendwelche Voraussetzungen den Lockdown bis in alle Ewigkeit, bis das Volk von der Planke steigt, fortsetzen.
Siehst du, Rainer,
Ja, und dann.
das ist da passend. Das musst du schon anschauen. Siehst du das?
Ja. Also super, ja.
Hat mir so gefallen, diese Karte, Bratwurst am Schluss.
Ja. Dazu gibt es ja auch also aberwitzigste Videoclips von Menschen, die sich impfen lassen, weil sie eine Bratwurst kriegen oder ein Big Mac kriegen. Ne? Also Wilfried Schmitz hat dazu so einen witzigen Kommentar geliefert. Ich glaube, das muss ich demnächst im Ausschuss mal bringen oder er bringt den selbst, weil er sagte, man fragt sich, wie diese Leute die sich, die wegen einer Bratwurst oder eines Big Macs ihr Leben riskieren, wie die überhaupt bis hierhin überlebt haben. Ne? Ist in der Tat sehr schwer nachzuverstehen.
Das ist, also, wie ich hatte gestern einen Clip gezeigt, der hat wirklich den McDonald's, weißt du, da kam diese Frage und so, ja, so ein Burger, das motiviert mich dann schon, mir diese Impfung zu geben. Ich so,
ja.
Das
ja.
tut weh.
Darauf bezieht er seinen Kommentar. Es ist echt witzig, witzig. Naja. Ich wollte gerade sagen, ich lese euch vor, aber lassen wir das. Eine weitere Professorin, Gigi Foster, haben wir uns dann angehört. Die ist Professorin an der University of New South Wales. Sie ist eigentlich Amerikanerin, aber naturalisierte Australierin. Und auch sie sagt, ich kann meinem Vorredner nur zustimmen, auch bei uns, sie ist Wirtschaftsprofessorin, auch bei uns in unserer Profession ist es eine absolute Schande, die sind alle missing in action. Also man sieht sie nicht, die sind alle im Krieg untergegangen sozusagen. Es gibt nur einige ältere Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben und die deshalb wissen oder eher verstehen, was hier los ist. Die melden sich immer noch, aber viele andere entschuldigen absolut alles. Sie sagt, ich kann es zwar nicht beweisen, ich gehe aber davon aus, dass in sehr vielen Fällen diese Leute massivst unter Druck gesetzt werden. Das sei eine Travestie, was hier passiert. Insbesondere die Sprüche der Regierung. Ja, die Wirtschaft würde ja sowieso K.O. gehen wegen des Virus. Also müssen wir uns jetzt schützen. Und wenn dann die Wirtschaft K.O. geht, dann ist das völlig okay. Sie verstehen es einfach nicht, sagt sie. Es sind nur sehr wenige Leute, die sich tatsächlich dagegen wehren. Sie sieht hier Crowd Dynamics, also Massendynamik im Spiel. Ich habe ihr dann erzählt, was wir neulich durch den Professor aus Belgien gehört haben, dass hier tatsächlich auch eine Massenhypnose stattfindet, die allerdings nur bei 30% der Bevölkerung wirkt. Sie sieht diese Crowd Dynamics ähnlich wie damals bei den Hexenjagden, die es ja auch in den USA gegeben hat, oder in Nazi-Deutschland. Sie sieht diese Parallele sehr deutlich. Erstaunliche Sache ist die, und das sollte man sich bei uns auch mal überlegen, das ist überall nämlich so, dass die Regierung überhaupt keinen Plan hat. Es sei überhaupt keine Politik erkennbar, keine Policy erkennbar, außer Lockdown, Lockdown, sonst nichts. Diese Lockdowns haben massivste Kosten. Regierung hätte da doch mal wenigstens, bevor sie diese Lockdowns und die anderen Maßnahmen anordnet, eine Cost-Benefit-Analysis machen müssen. Hat sie aber nicht. Haben wir ja auch nicht. Beziehungsweise bei uns gab es das. Das hat aber jemand aus eigenem Antrieb gemacht, nämlich Stefan Kohn, der Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums, dessen inhaltlicher Schlussfolgerung von wegen, die Maßnahmen sind tödlich und auf der anderen Seite die besondere Gefährlichkeit des Virus sei nicht im Ansatz erkennbar. Inhaltlich hat noch nie jemand widersprochen, weil es nicht geht. Das Einzige, was die auch mit ihm machen können, ist Nazi, Nazi, rechts, rechts brüllen, weil ansonsten die Amöbengehirne schon längst überfordert sind.
Das ist ja der Plan mit damals haben gesagt, ja, wir müssen der R-Wert unter 1 bringen. Das war ja damals die Geschichte, dann war der unter 1, dann war das plötzlich nichts mehr. Dann kam die Erfindung mit dem tollen Inzident. Da haben wir gesagt, ja, wenn wir da mal unter 10 sind, dann ist alles gut. Und jetzt sind diverse Bundesländer schon lange unter 10 und es passiert trotzdem nichts. Und die Menschen raffen es immer noch nicht, dass sie verarscht werden. Das ist wirklich so, hey, Was braucht ihr denn noch? Das habe ich letztes Mal auch gefragt. Das würde mich echt interessieren. Was brauchen diese 30%, die in der Massenhypnose sind, dass sie sagen, hey, da stimmt was nicht?
Die werden es vermutlich nie lernen. Aber die anderen 40%, die durch unsere 20-30% ansprechbar sind, die hätten längst reagieren können und müssen. Die werden wahrscheinlich aber erst in dem Moment reagieren, wo tatsächlich die Nebenfolgen so dramatisch sichtbar werden, dass sich beispielsweise die Kranken und die Halbtoten vor den Krankenhäusern stapeln. Wird ja, wenn die Voraussagen unserer Experten nicht völlig falsch sind, wird es ja in dieser Weise, hoffentlich nicht ganz so, aber wird es ja in dieser Weise ziemlich bald passieren.
Ja, aber da, Rainer, da haben wir ein Problem, das weißt du. Das heißt, die werden natürlich versuchen, alle, die dort landen, werden Corona-Tote sein. Das wird dann entsprechend so in der Statistik kommen.
Ja, das ist eben die Frage, ob sie mit der Nummer noch durchkommen. Werden wir sehen. Ich hatte ja, bevor wir hier angefangen haben, eben gesagt, dass eine Theorie da draußen in einem von einem, ich glaube sogar von einem Wissenschaftler, wie folgt vertreten wird. Die 100% Geimpften, die brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die Herdenimmunität hast du bei 60% oder sowas. Im Übrigen weiß jeder, der nicht völlig verblödet ist, dass die natürliche Immunität wesentlich robuster und wesentlich langanhaltender ist als diese hier. Dass diese Impfungen nicht wirken, müsste inzwischen auch jeder gemerkt haben, weil ja, ich glaube, die Zahl aus Israel ist da ziemlich beeindruckend, 85% derjenigen, die plötzlich Covid haben, geimpfte Leute sind. Ne? Also die 100% können nicht aus gesundheitlichen Gründen, wir wissen alle, dass es nicht um Gesundheit geht, aber unterstellen wir es mal, und aus gesundheitlichen Gründen gewollt sein, sondern, so sagt es dieser Wissenschaftler, man darf keine Kontrollgruppe übrig bleiben haben, von übrig lassen von, sagen wir mal, 20% oder 30%, und darauf läuft es hinaus, dass du diese Gruppe auf keinen Fall impfen können wirst. Weil sonst in einem Jahr auffällt, dass die Geimpften keine Kinder mehr kriegen, während die Nicht-Geimpften Kinder kriegen. Ne? Das könnte dahinter stecken. So ganz unplausibel finde ich das nicht. Gigi Foster hat dann noch erläutert, dass das Problem ja nicht nur, was diese Lockdown-Problematik ja nicht nur die Wirtschaft zerstört, sondern es gibt eine neue Währung, sagt sie. Also nicht eine echte Währung, sondern es ist ein Wellbe. Und diese Währung misst auch, wie zufrieden jemand mit seinem Leben ist, beachtet dabei und guckt sich auch das an, was unter sozialer Isolation zu verstehen ist, was unter Einsamkeit zu verstehen ist, was bei den Mental Health Services los ist. Das wird alles vollständig ignoriert, sagt sie. Wir aber müssen als Gesellschaft, als Menschen uns genau darum zuallererst kümmern und eben nicht um die Wirtschaft. Und da sei das Ganze ja noch viel schlimmer, diese Zerstörung insbesondere auch des Schulsystems in Australien, findet sie, ich meine, das muss man nicht finden, sondern es ist eine Frage der Logik. Das wird sich natürlich in sehr kurzer Zeit massiv auswirken, wenn du nur noch Leute hast, die nicht lesen und nicht schreiben können. Diese ganzen sozialen Ausgaben, die hier im Moment verballert werden, 200 Milliarden für die Arbeitslosen, bedeuten natürlich, dass sie für andere Dinge nicht mehr da sind. Eine selbstproduzierte Arbeitslosigkeit, sagt sie. Wir brauchen wahrscheinlich, sie sei da nicht ganz so optimistisch wie ihr Vorredner, der sieht, jetzt dreht sich was, oder Tony Nikolic, wir brauchen wahrscheinlich erstmal noch viel mehr Leiden und außerdem gute Beispiele aus anderen Ländern, wo sich was Positives tut. Wir wissen ja, dass in Frankreich die Menschen jetzt massiv auf die Straße gehen. Und dass da wahrscheinlich hier in Europa mit als erstes sich was bewegen wird. Wir wissen, auch in Italien gehen die Leute massiv auf die Straße. Auch in England tun sie das. Auch in Österreich tun sie das. Sie wird ein neues Buch rausgeben, das sich mit all dem beschäftigt. Und das nennt sie The Great Covid Panic. Bin ich mal gespannt. Bevor wir dann zu Renate Holzeisen übergewechselt haben, hat Toni Nikolic sich noch mal zu Wort gemeldet. Es gibt da nämlich ein Video mit einem Mann, der sein Mandant ist, der angeblich ein Pferd schlägt und deswegen im Knast sitzt. Ich habe das vollständige Video und ich habe Leute dazu befragt, die dabei gewesen sind. Da siehst du ganz klar, der schlägt das Pferd nicht, sondern er schiebt es weg, weil so ein berittener Polizist versucht, auf ihn umzureiten. Und er schiebt da den Kopf des Pferdes weg. Das ist kein Schlag gewesen. Das habe ich auch manchmal machen müssen. Das hat jeder Reiter schon mal machen müssen, wenn das Pferd so mit dem Korb schlägt oder so. Ja, er sagt,
Was?
dieser Mann sitzt in solitary confinement, also in Einzelhaft. Er darf seine Mutter nicht sehen, die schwer herzkrank ist. Er darf seinen Anwalt nicht sehen. Das ist Tony Nikolic, wenn er nicht einen PCR-Test macht. Und der sagt, ich mache aber keinen PCR-Test, ich willige nicht ein. Das ist auch eine medizinische Maßnahme, die kann gefährlich sein. Soweit ist es also in Teilen des
Krass.
Landes jedenfalls gekommen.
So krass.
Ja, dann kam Renate Holzeisen, sie sagt, die Ereignisse überschlagen sich hier gerade in Europa. Seit heute, also seit Freitag, gibt es den sogenannten Green Pass in Italien. Du kommst nur noch in Museen, Sportstätten, Schwimmbäder und so weiter rein und kannst an öffentlichen Wettbewerben nur noch teilnehmen, wenn du diesen Green Pass hast. Davor reicht es aus, wenn man entweder einen negativen Test hatte, der nicht älter als 48 Stunden war, oder eine Doppelimpfung nachweisen konnte. Jetzt nur noch mit diesem Green Pass. Aber das Ganze sei auch aus Sicht der Bevölkerung inzwischen ein riesiger Menschenrechtsskandal. Hier gibt es nicht mal mehr rudimentärste Menschenrechte, erklärt sie. Täglich gehen die Menschen deshalb in fast ganz Italien auf die Straße, seit 2 Wochen an jedem Samstag, in ganz Italien, alle friedlich, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Da sind einfache Arbeiter darunter, da sind Ärzte, Anwälte darunter. Menschenrechte bewegen die Leute jetzt ganz besonders. Genauso sieht es in Frankreich aus. Das wird sich alles noch zuspitzen. Der Druck wird allerdings immer größer. Und Millionen von Italienern machen bei diesen Impfungen einfach nicht mit. Und denen kannst du auch ein Big Mac anbieten, sie werden es trotzdem nicht tun. Zumal die Impfungen ja bekanntlich keine Infektion verhindern. Und da sind wir gleich beim Thema. Denn auch der österreichische Kollege Dr. Brunner hat das in einem kurzen Video sehr klar gemacht. Das verschafft keine sterile Immunität. Das heißt, weder bist du selbst von der Infektion geschützt, was auch immer da draußen an Infektionen unterwegs ist, noch kannst du andere vor der Infektion schützen, indem du dich impfen lässt. Das geht einfach gar nicht. Es gibt im Übrigen in Italien keine aktive Pharmakovigilanz. Also es gibt keinen konkreten Überblick darüber, wer ist denn nun, wie viele Leute sind nach Impfung gestorben. Das wird gerade aufgebaut von privater Seite. Aber diese ganzen Nebenfolgen lassen sich nicht mehr verbergen. Jeder kennt inzwischen jemanden, dem es scheiße geht, der ganz schlimme Nebenwirkungen hat. Und jeder kennt inzwischen Menschen, die gestorben sind nach Impfung. Natürlich gibt es auch da diese berüchtigten 30%, die erklären alles irgendwie weg, von wegen, ja, der wäre sowieso gestorben oder so. Oder nee, ist völlig normal, dass ich jetzt mit einem gigantischen Zittern in der Gegend rumlaufe. Das sieht auch im Übrigen ganz cool aus. Muss ich nicht mehr so lange üben, bis ich so tanzen kann wie Michael Jackson oder so. Solche Leute gibt es sicherlich auch, aber
Gibt's auch.
40% der Leute sind eben anderer Auffassung.
Durch das, was hier ein paar Zuschauer, du kannst es schon, die 14 Sekunden geben wir uns nochmals wegen dieser Impfung in der Bundespressekonferenz. Moment, hier ist das Video. So, schnell einschalten, Ton.
Die Impfung schützt davor, schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie schützt aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zuverlässig davor, sich zu infizieren und vor allem nicht davor, andere infizieren zu können.
Also, das ist einfach nochmal die Bestätigung, was du gerade gesagt hast. Das hat ja die Pressekonferenz wirklich offiziell gesagt, dass es, wenn überhaupt, nur von schweren Verläufen schützt und that's it, nicht mehr und nicht weniger.
Das ist der entscheidende Punkt.
Die Politiker und zum Teil auch die Gesundheitsexperten versuchen immer noch, das zu verkaufen, zu verpacken. Es gibt eine Immunität durch die Impfung und das ist einfach Blödsinn.
Und das ist der entscheidende Punkt, auf den sie dann auch dann danach gekommen ist. Sie sagt, man muss sich mal, und sie hat ja diese 4 Nichtigkeitsklagen wegen dieser 4 sogenannten Impfstoffe gegen die EU-Kommission eingereicht, weil auf Empfehlung der EMA durch und durch korrupter Trupp, weil auf Empfehlung der EMA eben die EU diese Impfstoffe zugelassen hat, hat sie gesagt, da habe ich mir jetzt doch mal die ganzen Zulassungsdokumente angeguckt, die da in diesem Human Medicine Register, glaube ich, sind. Und was stellt sich dabei raus? Dass sogar die Hersteller selbst sagen, dass eine Immunität gar nicht erreicht wird durch diese Impfstoffe, sondern eben nur, wie du eben nochmal richtig gesagt hast, schwere Nebenwirkungen werden vielleicht vermieden, aber eine
Vielleicht.
Immunität wird gar nicht erreicht. Also du hast es hier nicht mit einem Impfstoff zu tun. Nicht mal im Sinne der klassischen Definition, dass ein Impfstoff etwas ist, mit dem man Immunität erreicht und das aufgrund der eigenen Unterlagen der einreichenden Hersteller ist das leicht festzustellen. Also schon deshalb müsste eigentlich in der Sache Renates Klage oder ihre 4 Klagen durchgehen. Die Frage ist, ob nicht inzwischen die Sache so weit entglitten ist, dass die EU-Kommission nicht nur diese bedingte, sondern eine endgültige Zulassung durchkommen lässt. Und dann gibt es ein weiteres Problem. Bevor ich dann nochmal darauf eingehe, Überall gibt es, weil die Menschen sich aufregen in Italien, überall sind die Plätze gefüllt. Eigentlich ist in Italien jetzt die Urlaubssaison. Meine Frau und unsere Tochter waren gerade da. Eigentlich ist jetzt Urlaubssaison, da sind die Menschen weg. Aber jetzt, also die Italiener, jetzt sind die Italiener alle da, treffen sich auf den Plätzen, vor allem Eltern, die immer mehr Angst um ihre Kinder haben. Daneben vertritt Renate Holzeisen eine Reihe suspendierter Mediziner, Apotheker, Ärzte, Krankenschwestern. In Südtirol werden die suspendiert ohne Gehalt. Ganz schlimme Sachen passieren da. Sie hat das Beispiel einer Hebamme genannt, die einer werdenden Mutter in der Endphase im Kreißsaal geholfen hat. Sie wurde plötzlich rausgeholt, aus der Entbindung rausgeholt, wegen Verletzung der Impfpflicht, weil sie sich nicht impfen lassen hat. Früher, vor einem Jahr, ist genau diese Frau noch gefeiert worden für ihren Einsatz. Diese üblichen Geschichten da, klatscht den Beifall und so. Tja, Faschismus pur, völlig unmenschlich. Mit einer zivilisierten Gesellschaft hat das nichts mehr zu tun. Es gibt eine große Spaltung. Andersdenkende werden massiv kritisiert, diskriminiert vor allem. Es geht nicht um Gesundheit, sagt Renate auch ganz klar. Und es ist eine eigentlich besonnene Anwältin. Sie ist immer noch besonnen, aber sie fällt dieses Urteil vor dem Hintergrund ihrer Erkenntnisse. Wir sagen das schon lange vor dem Hintergrund unserer Erkenntnisse im Ausschuss. Es geht nicht um Gesundheit. Die Regierenden könnten da möglicherweise nicht mehr rauskommen, weil sie in dem Moment, wo sie rauskommen wollen, für die Schäden haften. Denn diese Schäden waren vermeidbar. Das ist ein gigantischer Teufelskreis.
Wie läuft das jetzt? Das ist ein gutes Stichwort, Schäden. Es gibt ja diese Leaks von den Verträgen, die hast du auch schon mitbekommen bei den, bei den Pharmaherstellern, dass sie eigentlich einen Freifahrtschein haben für alles. Da gibt es ja unglaubliche Sachen, das kann man nachlesen, dass sie, dass man in Brasilien zum Beispiel darf keine Charge überprüft werden, ist verboten. Wenn Stoffe zurückgezogen werden, müssen die Regierungen trotzdem weiter bezahlen. Da gibt es Sachen, das ist unglaublich. Jetzt meine Frage an dich. Wenn das so heftig wird, Regierungsbeamte, sind die nicht immun im Sinne von, denn passiert nichts?
Nein. Wir sind inzwischen so weit, wir waren eigentlich schon sehr früh so weit, aber inzwischen stapeln sich die entsprechenden Hinweise. Wir sind so weit, dass wir, also insbesondere Professor Martin Schwab und ich, aber auch die anderen Juristen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, auch die Amerikaner sind dieser Auffassung. Diese Sache mit der Immunität, das ist immer ein gigantischer Skandal. Das kann eigentlich gar nicht sein. Sowieso alles nichtig, das ist alles sittenwidrig und rechtswidrig, was da drin steht. Also nach 134, 138 des deutschen BGB ist das alles Blödsinn. Aber wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, das hier ist eine absichtliche Schädigung, weil hier diejenigen, die dahinter stehen, mit Absicht die Wirtschaft zerstören, offensichtlich nach ihren eigenen Aussagen, Great Reset-Geschichten muss man da ja nur zitieren, auch tatsächlich allen Ernstes vorhaben, die Weltbevölkerung zu reduzieren, zu sterilisieren. Wir haben es ja also mit absichtlichen Schädigungen zu tun. Immer dann, wenn du Absicht hast, dann kannst du dir sonst was an Immunität in irgendwelche Blödmann-Verträge reinschreiben. Völlig wirkungslos. Bei vorsätzlich sittenwidriger Schädigung gibt es keine Immunität in keinem zivilisierten Rechtssystem.
Aber wenn man jetzt schon mal zum Beispiel die Verträge anschaut, der, wo das unterschrieben hat, das ist das alleine schon ein krimineller Akt.
Natürlich.
Also,
die werden so heftig entkommen können. Das ist das, was Renate sagt. Das ist ein Teufelskreis. Die kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Weil wenn sie jetzt einen Rückzieher machen, sind sie sofort dran. Wenn sie weitermachen, sind sie erst recht dran. Dann wird es eben noch schlimmer. Aber sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus.
Ich habe da hier etwas... Das aus der Schweiz, wo dich wahrscheinlich als Rechtsanwalt schockiert. Schau mal das, hast du das gesehen?
Das habe ich gesehen. Das soll eine Juraprofessorin.
Freiburger Gericht hält fest, Minderjährige benötigen für Corona-Impfung keine Bewilligung der Eltern. Dies hat das Freiburger Kantonsgericht festgehalten. Unglaublich.
Also ist das bei euch in der Schweiz, das Freiburg?
Ja.
Okay. Ja, also ich habe dazu, das wollte ich dir sowieso sagen, ich habe da eine juristische Stellungnahme einer Schweizer Professorin gesehen, die allen Ernstes meint, so ab 10 könnte man mal gucken, ob die nicht selber einwilligen können und so
weiter. Das ist die Abby, der habe ich geschrieben für ein Interview. Komischerweise hat sie keine Zeit.
Ach nee, komisch, ne? Die müsste doch eigentlich froh und glücklich sein, endlich mal
Absolut.
ihre Meinung einem
Absolut.
breiten Publikum erklären zu dürfen.
Ich habe da meine
Also,
Antwort auch entsprechend erfasst.
wir müssen davon ausgehen, Martin Schwab tut das ja auch, die juristische Ausbildung muss vollkommen überholt werden. Leute, die eine solche Meinung vertreten, können doch nicht Juraprofessor sein. Da muss man sich schon fragen, steckt da wirklich ein Jurastudium dahinter oder worum geht es hier? Es ist völlig unvertretbar. Es ist völlig unvertretbar, Kindern ab 10 Jahren das Recht geben zu wollen, an ihren Eltern vorbei mit an einem medizinischen Experiment teilnehmen zu dürfen, was jetzt schon zu Hunderttausenden von Todesfällen geführt hat. Es ist absolut unter keinem denkbaren juristischen Gesichtspunkt auch nur ansatzweise vertretbar.
Jetzt müsst ihr mal vorstellen, wie krass das ist. Bisher, du Mami, ich möchte gern ein Tattoo und ich möchte gern piercen und ich möchte gern sonst was machen. Da brauche ich eine Unterschrift. Aber so für ein Genexperiment, das ist okay. Rein damit.
Ja, absolut.
Was dann, auch spannend ist, was mich dann interessiert, wenn solch ein Kind krank wird, Nebenwirkungen, vielleicht auch Langzeitfolgen hat wegen der Impfung, wer übernimmt dann das?
Zum Beispiel diese Frau. Also, und das alles vor dem Hintergrund, dass es hier gar kein, nach den eigenen Unterlagen, die nach den Zulassungsdokumenten der vier Hersteller, da, hier geht es gar nicht um Immunisierung, weil du kannst keine Immunisierung erreichen. Es geht nur um das Verhindern von schweren Nebenwirkungen. Und da haben wir doch schon längst geeignete alternative Heilmethoden. Ich will es nicht nochmal wiederholen, aber Vitamin D, Vitamin C, Zink, Ivermectin und so weiter, ist alles da, alles bewährt. Das allerdings ist ja, wie wir inzwischen gehört haben, weltweit von der WHO und ihren Handlangern verboten worden, beziehungsweise stigmatisiert worden, weil man eben nur diese Impfung wollte. Also vor dem Hintergrund muss man schon fragen, was sind das für Menschen, die solche merkwürdig ist noch ganz vorsichtig, Ideen zum Besten geben. Inzwischen ist das Gros der Patienten auf den Intensivstationen die Geimpften. Die Geimpften. Die sind da wegen Lungenembolie, Herzinfarkten, Myokarditis. Es wird alles totgeschwiegen von den Mainstream-Medien, aber wie gesagt, es lässt sich nicht mehr totschweigen. Die vier Klagen, die sie eingereicht hat gegen diese bedingte Zulassung der vier sogenannten Impfstoffe, denen ist bisher von der EU-Kommission nur mit einer formalen Einrede begegnet worden. Inhaltlich setzen die sich gar nicht damit auseinander, sondern sie stützen sich formal darauf, dass die dort Klagenden, da sind ja auch sehr viele sogenannte Streithelfer dabei, meine Kanzlei vertritt auch etliche Streithelfer, also Menschen, die dem Rechtsstreit beigetreten sind gegen die EU-Kommission, die stützen sich da im Moment nur auf ein formales Argument und sagen, die sind ja gar nicht klagebefugt. Das heißt, die können gar nicht direkt die EU-Kommission verklagen. Da fragt man sich, wer denn dann? Etwa die Regierung, die ganze Scheiße verzapft haben, um es mal drastisch auszudrücken. Also das ist alles, mit dem sie im Moment argumentieren. Und da sagt Renate, Europarecht war immer ihr Lieblingsfach. Jetzt ist sie entsetzt. Ich habe gesagt, ich habe Europarecht immer schon gehasst. Ich habe mich dafür nicht interessiert, weil ich immer davon überzeugt war, irgendwann sind wir es wieder los. Und wir sind ja auch auf dem besten Weg dahin. Was diesen formalen Einwand angeht, bezieht sie sich auf einen der ganz großen Generalanwälte. Die Generalanwälte sind in der Regel die, die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs vorbereiten, des EuGH vorbereiten, die sehr, sehr viel Einfluss haben, denn fast immer wird ihnen gefolgt. Das ist ein Engländer namens Sir Geoffrey Jacobs, der schon in 2002 gesagt hat, wenn besonders viele Menschen von einer Maßnahme betroffen sind, dann müssen die erst recht klagebefugt sein. Das ist auch nicht das Argument zu sagen, jetzt sind alle betroffen, weil alle sollen geimpft werden mit einem möglicherweise tödlichen Stoff. Also darf keiner mehr klagen. Das geht doch nicht. Der hat das sehr schön ausgeführt damals. Je mehr betroffen sind, desto mehr müssen diese Betroffenen in der Lage sein, Klagen einzureichen. Das hat er in einer Art Brandschrift, so hat Renate Holzeisen das bezeichnet, zum Ausdruck gebracht. Das ist ja sonst eine Verweigerung des Rechtswegs. Es gibt eine Rechtsweggarantie, die gibt es in jedem zivilisierten Rechtssystem, auch im europäischen Rechts. Und es kann ja überhaupt nicht sein, das ist ein sehr gutes Argument, dass einerseits sich die EU immer mehr Primärkompetenz verschafft, also Gesetzgebung, die in erster Linie gilt und zwar ohne weiteres gilt, während in den einzelnen Ländern nichts mehr gilt, um es mal etwas übertrieben auszudrücken, aber nur ein bisschen übertrieben auszudrücken. Es kann also nicht sein, dass die EU sich immer mehr Primärkompetenz verpasst, andererseits aber die Betroffenen keine Klagebefugnis haben sollen. Das ist völlig aberwitzig. Artikel 47 der Charta der Europäischen Union sieht das glatte Gegenteil vor. Im Übrigen dauert es viel zu lange, in den einzelnen Ländern zu klagen und die einzelnen Länder haben keine Befugnis, was zu entscheiden. Die müssten es also wiederum vorlegen. Ja. Also, da tut sich sehr viel im Moment. Damit waren wir schon fast durch. Roger, wir haben da noch Markus Schlöffel gehört. Das ist ein früherer Bundespolizist, der ist aufgrund einer Remonstration eines anschließenden Disziplinarverfahrens suspendiert worden. Seine Kernthese ist die, das ist ein Staatsstreich. Und er sagt, diese Polizei, und er hat sich ein bisschen zu der Polizeigewalt auf Demonstrationen geäußert. Da habe ich danach noch mehr Informationen bekommen aus einem Zoom mit den Amerikanern, den Franzosen, den Israelis und anderen. Und er war auch in Ahrweiler dabei als Ersthelfer. Auch dazu hat er was gesagt. Er sagt aber auch selber, er war schon vor Corona immer kritischer, hat schon im Sommer 2019 damit gerechnet, dass jetzt irgendwas passiert. An diese immer neue Beschwörung der terroristischen Lage hat er sowieso nicht geglaubt. Die Belegschaft da, wo er tätig war als Bundespolizist, war überwiegend extrem verängstigt, haben dann überwiegend auch mit Hass auf andere Meinungen reagiert. Er sagt, das ist, ja, die liefen teilweise auch mit Handschuhen rum. Wir haben zwar angeblich eine aerosolmäßige Übertragung, aber Handschuhe können ja auch nicht schaden. Sein richtiges Erlebnis kam, als er privat mit dem Zug zu seinen getrennt von ihm lebenden Kindern gefahren ist. Ist da, weil er keine Maske auf hatte, von einem Kollegen angesprochen worden, den er kannte. Der hatte eine Maske auf und er keine. Damals galt die Regel noch nicht, dass man mit einem ärztlichen Attest nicht mitmachen muss. Aber er sagt, ich habe immer schon Asthma gehabt, schon als Kind, und deswegen kann ich keine Maske tragen. Der Kollege hat ihn nicht erkannt, wollte dann Dienstausweis von ihm. 15 Minuten dauerte das und zwei Züge später durfte er dann endlich weiterfahren. Daraus Krass. Ist aber ein Vorgang entstanden. Die haben ihn versucht, an die Wand zu nageln, deshalb. Die haben ihn zum Gefährder gemacht. Ganz schlimme Dinge.
Übrigens, Maske habe ich auch noch eine kleine Anekdote heute in Afrika. Ich spreche halt die Leute immer an, dass wenn die Touristen mit Masken rumlaufen, du glaubst es nicht, eine Familie mit einem, was soll ich sagen, 10 Jahre alten Kind, alle drei Masken, sonst kein Mensch eine Maske. Wir waren draußen und ich frage, und das sind Franzosen gewesen, es hat sich herausgestellt, es ist ein Ärztepaar und natürlich alle geimpft. Ja. Da habe ich sie dann gefragt, wieso dass sie eine Maske tragen? Und das, ja, sie konnten nicht genau antworten. So, ja, aber sie sind ja geimpft. Dann ist das Problem. Ja, man ist eben nicht ganz sicher mit der Impfung. Sag ich, wieso haben sie sich dann impfen lassen? Sag,
ja, wegen Big Mac eben, ist doch klar.
Oh Mann. Übrigens, ich habe noch etwas zum Schmunzeln, habe ich gerade bekommen. Unser lieber Lauterbach oder der stille See. Es ist keine Diskriminierung, sondern ungleiche Behandlung, weil die Wahrscheinlichkeit der Infektion bei den Ungeimpften 10-mal so hoch ist mit der Höhe der Viruslast, die tatsächlich nach einigen Studien gleich ist, hat das nichts zu tun.
Ja, also seine Ex-Frau hat ja irgendwann mal in etwas freundlicheren Worten gesagt, dass er nicht ansatzweise weiß, wovon er spricht. Und wenn man sich so einen Kram durchliest, dann muss man diese Einschätzung wohl teilen.
Definitiv. Ja. Ein etwas würde ich mir gerne noch anschauen. Wir haben das im Vorfeld kurz angeschaut. Kanada. Wir haben da ein Video, wo im Umlauf ist. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter und spannender Fall. Kannst du das kurz aus deiner Sicht beschreiben, was da abgegangen ist und was das auch bedeuten könnte?
Ja, ich glaube, das war der Fall eines Arbeiters auf einer Ölplattform, der wegen irgendeiner von ihm nicht eingehaltenen Corona-Maßnahme vor Gericht gezerrt wurde, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es eine Maske war, die er nicht getragen hat, beziehungsweise 1.500 Dollar, kanadische Dollar zahlen sollte. Er hat sich gewehrt und in dem Prozess fing, wie ich finde, tatsächlich zu Recht, hat dann die seine Seite, seine anwaltliche Vertretung gesagt, Jungs, es gibt ja noch nicht mal ein isoliertes Virus. Es gibt kein Virusisolat. Wenn es aber kein Virusisolat gibt, woher wollen wir dann wissen, dass es überhaupt Infizierte gibt? Und daraufhin hat das Gericht der Regierung aufgegeben, ja, beschafft mal ein Virusisolat. Konnten sie nicht. Und damit hat er den Fall gewonnen. Haben offenbar keine Möglichkeit gehabt, ein Virusisolat zu beschaffen. Schon komisch, ne?
Das könnte, glaube ich, große Auswirkungen haben. Du hast auch gesagt, du kennst dich jetzt da nicht so gut aus in Kanada in diesem Prozessrecht, aber das, auch wenn dir das weitergeht, könnte das trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Urteil sein.
Also ich habe gesagt, ich kenne mich im kanadischen Prozessrecht nicht aus. Im deutschen Prozess wäre es so, wenn du in erster Instanz eine Unterlage oder einen Zeugen, der vorhanden ist, nicht bringst und das in der zweiten Instanz machst, dann bist du verspätet. Ja, dann kann die Gegenseite sagen, das würde ich immer tun, Verspätung, ich rüge hier Verspätung, also 531 ZPO ist das bei uns, Zivilprozessordnung ist es bei uns. Und dann kommt er mit dem Beweismittel, was er in erster Instanz nicht gebracht hat, dann kommt er damit nicht mehr zum Tragen. Ich fürchte aber, oder ich würde es gar nicht negativ sehen, gehe davon aus, dass die wirklich kein Isolat haben. Weil wir hören das aus anderen Ecken jetzt auch. Wir werden uns einen Mann namens Mike Adams, der ein Lebensmittellabor betreibt, also er testet, ob Lebensmittel von dem oder dem schädlichen Zeug zu viel drin haben. Der hat ein tolles Video gemacht, das Beste, was ich bisher zu PCR-Tests gesehen habe. Und der sagt auch, dass er trotz aller Bemühungen nicht in der Lage gewesen ist, irgendwo ein Virusisolat zu finden. Denn wie testet man, ob beispielsweise von dem schädlichen Metall Quecksilber, also für die menschliche Gesundheit ist es jedenfalls schädlich, von dem schädlichen Metall Quecksilber in einem Lebensmittel eine zu hohe Konzentration ist? Also erstmal brauche ich eine Probe davon. Ich brauche eine Probe, irgendein Fläschchen Quecksilber und ich muss wissen, wie viel da drin ist. Und dann muss ich die Maschine, in die ich das Lebensmittel in Anführungsstrichen lege, um zu testen, ob da zu viel von dem Zeug drin ist, so einstellen, dass die Maschine weiß, dass sie nach Quecksilber sucht. Und ich muss sie so einstellen, dass sie eine bestimmte Menge erkennt. Denn eine reine Spur von irgendwas ist in der Regel völlig egal. Und das ist genau das Problem auch mit den PCR-Test. Ein PCR-Test ist kein quantitativer Test, das heißt, er kann nicht erkennen, wie viel von irgendwas drin ist. Wenn da nur eine Miniaturspur ist, dann kann das etwas vollkommen Irrelevantes sein. Ja. Mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, das wiederholen wir ja ständig, dass dieser PCR-Test nichts über eine Infektion aussagen kann. Der kann nur was darüber sagen, dass er hier irgendwas gefunden hat, aber das war auch alles.
Ja, und vor allem auf der Timeline ist auch noch, muss man auch ganz klar sagen, du kannst nicht unterscheiden, ob du jetzt eine akute Infektion hast oder mit Kontakt hattest vor einem halben Jahr. Das weiß man nicht. Und das ist auch etwas.
So, es geht nicht.
Geht nicht. Jemand hat geschrieben, der Professor Schräg hätte ein Isolat im Kühlschrank, das hat er mal rausgelassen, weiß nicht, ob das Spaß war. Was ich aber nicht ganz verstehe, wenn ja alle sagen, sie haben keine Kohle. Es gibt ja diesen Fund vom Samuel Eckert von 1,5 Millionen. In Amerika wurde das, glaube ich, noch upgedatet. Das sind, glaube ich, 2,5 Millionen, bin ich ganz sicher. Wo man zur Verfügung stellt, wenn jemand mit Koch'sche Postulate dieses Isolat, diesen Virus isoliert. Und das wäre ja eigentlich eine kleine Sache für so einen Experten, das durchzuführen, unabhängige Stelle, dann kassierte 2,5 Millionen. Das ist, glaube ich, kein schlechter Stundensatz. Also wenn es dann so einfach wäre, wieso machen Sie es nicht?
Ja, das ist alles äußerst nebulös, was wir hier erleben, was wir hier sehen können, insbesondere von staatlicher Seite. Informationen gibt es nicht, nur Panikmache. Und wenn man solche Fragen mal stellt, werden sie eben nicht beantwortet. Ne? Also man könnte zum Beispiel, könnte Herr Reitschuster in der Bundespressekonferenz sagen, sag mal, Bundesregierung, hast du denn irgendwo ein Isolat? Drosten, du musst doch ein Isolat haben. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ne?
Da kommt nicht viel.
Ja, fürchte ich auch. Ja, also Herr Schlöffel vertritt ja auch die Meinung, dass wir es hier mit einem Staatsstreich zu tun haben, denn es geschieht ja ein Umsturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und zwar durch die Regierung selbst. Der zeigte sich ziemlich gut informiert, muss ich sagen, was auch die rechtlichen Dinge angeht. Er sagt, die Polizei wird hier für diesen Staatsstreich missbraucht. Es sei aus seiner Sicht so, und so ein bisschen Fachkenntnisse hat er da. Er sagt, er hatte früher mal Depressionen, hat sich dann in medizinische Behandlung begeben. Also da weiß er ein bisschen was von. Psychopathen würden sich nach oben kämpfen. Na gut, das haben wir auch schon von einigen Psychologie- und Psychiatrieprofessoren und Spezialisten gehört. Viele Kollegen, sagt er, Polizeikollegen gehen in den Krankenstand, weil sie einfach nicht mehr mitmachen wollen. Die anderen lassen sich verleiten. Und da sind dann, wir haben ja diese Prügelszenen noch im Blick, da sind dann eben häufig, so nennt er die, Widerstandsbeamte dabei. Also Beamte, die sehr viele Probleme haben mit Auseinandersetzungen mit Bürgern, die von ihnen dann vermöbelt werden. Und dann hinterher heißt es in deren Berichten, das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt gewesen. Also das sind Leute, die schon eine gewisse Geschichte haben. Ich habe danach im Zoom mit den internationalen Anwälten von einer französisch-amerikanischen Wissenschaftlerin gehört. Die fragte mich, was ist eigentlich bei euch in Deutschland los? Ist das der schwarze Block, Black Block? Ich sage, ja, schwarzer Block, das sind doch eher die Leute von der Antifa. Nee, sagt sie, das ist eine Gruppe von Polizeibeamten, immer dieselben, die quasi international eingesetzt werden, zumindest in Europa. In Holland sei das aufgefallen, weil sie kein Holländisch konnten. Die würde man an irgendeinem bestimmten Band erkennen, was sie umhaben. Das sind eben Schlägertrupps. Und die würden dann eingesetzt, wenn man möglichst viel Krawall produzieren will. Inzwischen seien, also diese Zahlen haben wir nicht überprüft, inzwischen seien zwischen 20% und 30% der Polizisten, die nicht mehr mitmachen wollen, in den Krankenstand gegangen. Und die werden dann durch solche Leute ersetzt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das hat die zwischendrin gesagt. Was okay. Herr Schlöffel gesagt hat, ist allerdings, dass sehr viele Kollegen, so hat er es formuliert, in den Krankenstand gehen, weil sie damit nichts mehr zu tun haben wollen.
Das haben wir in der Schweiz, haben wir das auch. Du siehst, Polizisten stellen sich bei Corona-Befehlen quer. Also in der Schweiz geht jetzt auch die Post ab, dass viele Polizisten da nicht mehr mitmachen wollen gegen das eigene Volk. Also es brodelt an Ecken und Enden. Also es scheint sich was zu tun.
Ja. Herr Schlöffel übrigens hat noch eine interessante Geschichte berichtet. Er ist mit einer befreundeten Krankenschwester und noch einer Freundin nach Ahrweiler ins Krisengebiet gefahren, um da zu helfen. Und er bestätigt alles, was wir bisher gehört haben. Auch die Bevölkerung selbst sei empört darüber, dass tatsächlich staatliche Hilfe so gut wie gar nicht stattgefunden hat, sondern überwiegend private Hilfe geleistet wurde. Von staatlicher Seite hat er ein Beispiel berichtet, sogar blockiert wurde, weil er wusste, dass in irgendeiner bestimmten Schule viele Hilfsmittel, Nahrungsmittel, Medikamente gelagert waren, aber die Bevölkerung wusste das nicht. Also ist er mit dem Wagen, mit dem Lautsprecher rumgefahren und hat die Bevölkerung darüber aufgeklärt, damit sie dort in dieser Schule sich die Nahrungsmittel und die Arzneimittel besorgen konnten. Dann haben ihn andere Polizeibeamte angehalten und ihm verboten, das weiterzumachen. Und haben gesagt, haben ihn an die Wand genagelt, weil er den Lautsprecher an der Stoßstange nicht hätte befestigen dürfen. Hat er versucht, denen zu erklären, Jungs, ich versuche hier zu helfen. Wie könnt ihr euch an solchen Kleinigkeiten festmachen? Aber so war das eben. Da haben die Verantwortlichen, ich meine ein gewisser Thomas Lennartz, haben dann versucht, sich damit zu verteidigen, dass sie gesagt haben, ja, in der Krise müssen wir Regeln einhalten. Hä? Wir müssen Regeln einhalten, damit wir nicht mehr helfen können, damit wir das Feld den Privaten überlassen? Also es ist schon sehr bizarr. Er spricht hier von totalem staatlichen Versagen. Seiner Ansicht nach ist es sogar absichtliches Versagen. Die Feststellungen sind jedenfalls in gewisser Weise auch von Martin Lejeune bestätigt worden. Der war nochmal zugeschaltet und hat uns nochmal live berichtet, dass an diesem Freitag offenbar mehrere Staatsanwaltschaften inzwischen unterwegs sind. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat wohl ein Ermittlungsverfahren gegen den Landrat von Ahrweiler, Jürgen Föhler, eingeleitet, gekoppelt mit einer Razzia, sodass eine Pressekonferenz, die eigentlich von ihm gemacht werden sollte, nicht stattfinden konnte. Es geht da wohl um die unterlassenen Warnungen, weil Informationen waren alle da, aber die Bevölkerung wurde nicht gewarnt. Man hätte 4 Tage vorher was tun können. Die Zahl der Todesopfer soll nochmals gestiegen sein auf 400. Es geht um fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Inzwischen haben weitere Staatsanwaltschaften Köln, Bonn und Aachen ebenfalls Ermittlungen eingeleitet. Wir wissen nur nicht, was das zu bedeuten hat. Koblenz, hat mir Martin Lejeune vorhin nochmal gesagt, scheint es ernst zu meinen. Ansonsten befürchtet Herr Schlöffel, dass wir es hier mit einer Show zu tun haben. So getreu der Theorie vom Doppelstaat, die bezieht sich aufs Dritte Reich, da hat auch ein Teil des Staates noch scheinbar funktioniert und der andere Teil des Staates ist amok gelaufen, hat die eigenen Bürger umgebracht. Ob das tatsächlich so oder so ist, können wir nicht beurteilen. Das waren jedenfalls die Stellungnahmen von Herrn Schlöffel einerseits und von Martin Lejeune andererseits.
Ja, es ist unglaublich, was da abgegangen ist. Also, dass man plötzlich auch die private Leute verjagt hat, die müssen jetzt da raus, es wurde ja geräumt und so weiter. Dann die Spenden wurden plötzlich in einem Container verfrachtet, die wurden plötzlich mit einem Netz bedeckt, das hat es plötzlich geregnet, ging dann wahrscheinlich auch vieles kaputt. Es ist unglaublich, was da abgegangen ist. Ich hoffe so sehr, sehr, dass das aufgearbeitet wird, aber man muss leider befürchten, dass das wahrscheinlich auch wieder irgendwo unter den Teppich fällt, weil man versucht, das auch zu vertuschen. Das ist einfach so.
Ja, du hast von der,
das Hoffen gelingt nicht. Wir wollen vielleicht noch am Schluss, wir haben noch ein kurzes Video von Renate Holzeisen, die das gut zusammenfasst, wo auch gesagt hat, dass auf Stationen verboten wird, darüber zu berichten. Das ist, glaube ich, auch noch sehr interessant. Das lasse ich mal schnell ablaufen, hören wir mal schnell rein. So, Moment.
Also,
so.
Ich habe unter Hier sind das eben die Mitglieder auch des Sanitätspersonals. Ich habe unter meinen Mandanten beispielsweise Mitarbeiter von Intensivstationen, die jetzt suspendiert wurden. Also Krankenschwestern, Krankenpflegern an den Intensivstationen, Ärzte. Und die haben mir erzählt, dass jetzt das Gros der Patienten in den Intensivstationen, das sind die Covid-19-Geimpften. Und das ist nämlich der Fakt. Und genau jene Personen wissen also ganz genau, was los ist. Also jede Menge Lungenembolien, Hirnvenenthrombosen, Herzinfarkte, junge Leute, Myokarditisfälle. Also das häuft sich in den Krankenhäusern und es wird totgeschwiegen. Es werden so gut wie keine Meldungen gemacht. Diese Fälle finden alle zum überwiegenden Teil keinen Eingang in die offizielle Datenbank der Nebenwirkungsfälle. Das ist ein Skandal, das ist kriminell. Es wird den Mitarbeitern untersagt, auch den Patienten diesbezüglich aufzuklären. Das ist die Realität in den Krankenhäusern, zumindest bei uns in Italien.
Ja, das ist hat sie ganz klar gesagt, das ist ein Skandal, das ist wirklich heftig. Und ich glaube, sie hat klare Worte und ich glaube, sie hat aber auch ein sehr gutes Verfahren eingeleitet, was man wirklich gute Chancen hat, da weiterzukommen. Das hast du, glaube ich, letztes Mal erzählt, wie sie das gemacht hat. Sie ging, glaube ich, irgendwo hin und wollte sich dann die Impfung geben, natürlich nicht bewusst, aber hat sie dann die Ärzte herausgefordert mit ein paar Fragen und kein Mensch wollte sie am Schluss impfen. Ja, das war, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, Renate Holzeisen, Dr. Renate Holzeisen ist eine der wirklich, wirklich guten Anwältinnen. Das Schöne ist, dass sie eben sehr viel vom Europarecht versteht, was wir hoffentlich bald nicht mehr brauchen werden. Aber in diesem Zusammenhang hier, wo es um die Anfechtung der Impfstoffzulassung geht, mit den Nichtigkeitsklagen, in diesem Zusammenhang ist das extrem hilfreich. Wir haben da noch eine ganz andere Nummer vor, aber das werden wir beim nächsten Mal berichten, auch auf europäischer Ebene.
Sehr spannend. Jetzt auch noch etwas, ich kann den Zwischenbericht geben, wie es ausschaut mit den Ländern, weil wir haben das ja auch mal diskutiert, dass das eine gute Sache wäre. Ich kann das mal zeigen. Hier zum Beispiel, genau, ich zeige das mal schnell. Du siehst hier mal die ganzen Länder, da, was wir schon alles haben. Das sind die ganzen Länder, wo wir schon gesammelt haben. Es sind schon über 32 Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass wir da möglichst viele Leute zusammen haben. Und wenn du mal was brauchst im gewissen Land, dann komm einfach und dann können wir Leute vor Ort befragen und da haben wir natürlich eine eigene Quelle. Und das möchte ich natürlich jetzt noch ein bisschen bewerben. Wenn jemand etwas kennt, geht auf meine Homepage bietl.tv und dann habt ihr Umfrage Ländergruppe oder Country Group Survey, das ist auch auf Englisch. Dann könnt ihr da draufklicken. Wenn du nicht in Deutschland, nicht in der Schweiz und nicht in Österreich wohnst, dann und du auch systemkritisch bist, dann mach doch mit. Telegram-Name eingeben, Vorname eingeben, das dein Land, wo du wohnst und dann deine Sprachen und dann werden wir dich entsprechend hinzufügen. Ich glaube, das wird auch künftig sehr wichtig sein, dass wir möglichst viele Leute da mitmachen, dass wir einfach weltweit vernetzt sind und dann können wir immer wieder darauf zurückgreifen.
Super Idee, finde ich sehr genial, ja.
Und da werden wir immer schauen, dass wir da immer mehr werden und die Leute, habe ich, werden dann auch filmen und Fotos und dann haben wir exklusive Sachen, nichts von irgendeiner Agentur und können vielleicht dann auch mal fragen, hey, geh mal auf die Straße, ich nehme dich dann rein als Reporter. Ich glaube, das ist auch ein Teil, den wir fördern sollten und auch künftig auch selber News und Medien gestalten. Das muss der Weg sein.
Richtig. Denn wir sind die Informationsquellen für die Welt sozusagen, nicht die Mainstream-Medien. Das haben inzwischen selbst die Leute mitbekommen, die bisher voll auf Linie waren.
Sehr gut. Rainer, wie jedes Mal, habt ihr schon Programm für nächsten Freitag? Ist da schon was im Köcher? Wie sieht's aus?
Na, da war was ich aber, ich habe es echt vergessen. Da war irgendwas ziemlich Spannendes, was wir vorhaben. Ich hab vorhin noch versucht, mir in Erinnerung zu rufen, was es war. Ich habe da mit Corwin ein paar Pläne gemacht. Es kann sein, dass der Wirtschaft mal eine besondere Bedeutung zukommt. Da hätten wir einige extrem hochkarätige Leute dabei. Es kann auch sein, dass wir einen ziemlich coolen Künstler haben, aber ich kriege das erst morgen. Ich habe morgen so eine Strategiebesprechung um 11. Da kriegen wir das rund.
Übrigens, Künstler, du musst jetzt den Namen nicht nennen. Du weißt, du hast da noch was gut, was du zu mir darüber vermitteln darfst.
Ja.
Da bist du dran, oder?
Ja.
Gut. Rainer, vielen herzlichen Dank. Ich habe deinem Kollegen, wie heißt er schon wieder? Ich vergesse den Namen immer. Corwin, genau. Corwin auch einen
Ja.
interessanten Kontakt rübergebeamt. Das kann sein, dass er wahrscheinlich diese Person auch bald bei euch sein wird. Das ist sehr spannende Person und das könnte sein, dass das dann bald euch auch ein Thema ist. Wenn ich mehr weiß, was ich vorher gesagt habe, werde ich sofort melden, eventuell, dass dieser Mann auch bei euch auftreten könnte, dass er das bestätigen kann, weil er selber hat den Brief gesehen, was ich dir vorher erwähnt habe. Er versucht jetzt, das noch zu kopieren. Das wäre natürlich der Hit.
Das wäre echt klasse,
Ja.
weil alles, was exposed, ist hilfreich. Je mehr man an klaren Wahrheiten draußen hat, desto mehr werden die Leute schockiert sein und sich überlegen, ob sie noch mitspielen.
Absolut. Und das ist auch noch vielleicht ein Schlusswort, ein Whistleblower. Geht auf corona-ausschuss.de und da gibt es auch eine Rubrik Whistleblower, wenn du irgendwann mal sagst, hey, ich habe die Schnauze voll, da geht Sachen bei mir im Betrieb, die kann ich nicht mehr vertreten. Könnt ihr ohne weiteres euch melden. Es wird geprüft. Ihr seid auch geschützt. Ihr könnt auch Interviews machen, anonym. Das ist möglich. Wir werden das schauen. Meldet euch. Es wäre wichtig, weil es passiert bestimmt ganz viele Sachen, die rechtlich nicht okay sind. Und es ist nie zu spät, mal entsprechend zu reagieren. Und das muss jetzt einfach raus. Und das hat Rainer vorher richtig gesagt. Wie mehr krasse Sachen, dass wir beweisen können, umso mehr Leute können wir vielleicht noch retten, die sich die ein oder andere Sumpfung nicht geben und somit vielleicht das eine oder andere Leben noch retten können.
Genauso ist es.
Rainer, vielen herzlichen Dank. Wie immer macht es mega Spaß und ich denke, Sonntag 20 Uhr lassen wir mal so stehen und ab dem 22. werden auch wieder mehr da sein, dann bin ich wieder auf D-Live. Heute waren wir circa, glaube ich, 6.000, 7.000, aber das werden wir noch steigern.
Okay, alles klar.
Bis bald.
Also, jo, bis
Mach's
dann.
gut.
Tschüss,
Tschüss.
tschüss,
Ciao, ciao.
ciao, tschüss.
So, das war Rainer Füllmich. Wieder eine tolle Zusammenfassung. Ich schaue jetzt noch schnell in den Chat. Ja, wir werden das natürlich wieder zusammenschneiden. Dann kommt das auf Telegram auch als MP3, dass ihr das teilen könnt. Ich glaube, sehr wichtige Zusammenfassung. Und wie sagt man so schön, aufgeben ist keine Option. Und nächste Sendung ist, glaube ich, morgen Abend um 20 Uhr mit Ivo für Anfänger für VPN-Installation. Ich werde muss aber noch nachschauen. Mal, das stimmt, morgen 20 Uhr. Das kann ich Mist erzählen. Sekunde, dann kann ich euch das schnell durchgeben. Genau, 20 Uhr mit Ivo, VPN-Installation für Anfänger. Also das würde ich euch empfehlen, das anzuschauen. Wichtiges Thema. Und dann am Donnerstag wieder Fortsetzung mit Andrea. Da werden wir die Frage diskutieren, gab es eine Übersterblichkeit in Deutschland 2020? Ja oder nein? Also wir werden uns auf diese Frage beschränken und dass wir da nicht hin und her gehen, sondern bei diesem Thema bleiben. In dem Sinne, ich glaube, ich habe es jetzt. Ich wünsche euch was. Mal schauen, was heute noch geht. Ich weiß es nicht. Alles Gute, einen wunderschönen Abend. Schön wart ihr dabei. Und ihr seht, wir werden immer mehr. Und auf der anderen Seite heißt es, die werden immer weniger. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und jetzt eine meiner Lieblingslieder. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.
Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf, kämpf für dein Recht, lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und manipulieren, ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren, ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in dem Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele und wir werden immer mehr, auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren. Und bleiben hier. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland, zeigt dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei.